Ja.
So. Funktioniert? Bei mir funktioniert es.
Ja, bei mir funktioniert es auch. Ja, doch.
Sehr gut. Auch bei Calling Tech Support. Bei mir funktioniert es nicht.
So, dann schnipsen wir, oder? Das machen wir. Ja. Ich weiß nicht, wer schneidet, aber ist wahrscheinlich ganz gut.
Ja,
los. Alles klar. Bereit? Seid ihr bereit mit euren Fingern?
Let's schnips. Ja, meine Finger funktionieren.
3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zum 133. Pencast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Tom Fords Indie-Thriller Nocturnal Animals mit Amy Adams und Jake Gyllenhaal. Die Sittenkomödie Love and Friendship basierend auf einem Briefroman von Jane Austen. Und ich spreche noch kurz über das Tom Hanks Clint Eastwood Biopic Sully über das Wunder vom Hudson. Mein Name ist Malte Springer und diese Woche rede ich mit Horst Lukas Diesse.
Moin.
Und Max Ohle von Raison.
Hallo, frohes Neues nochmal an dieser Stelle.
Oh, ja, das wollte ich auch zuallererst nochmal sagen. Frohes Neues auch an euch alle da draußen. Wir hatten es ja im Jahresendcast schon. Es war ein super Podcast ja für uns, aber trotzdem nochmal danke fürs Zuhören. Freut uns echt, dass wir hier nicht so einfach unser Leben verschwenden und in ein schwarzes Loch reden. Ihr seid da draußen, ihr hört uns zu. Und die Hörerzahlen steigen auch langsam, das freut uns. Ja, ansonsten wollte ich euch eigentlich nochmal fragen, wie eure Silvesterparty so war, aber dann ist mir aufgefallen, wir haben ja alle zusammen gefeiert. Ist ein bisschen langweilig. Aber ja, so euer Fazit so bis jetzt 2017? Geht's ja noch? Oder schon wieder alles scheiße?
2017 sucks. Es ist jetzt schon besser. Ich meine, die Natur hüllt sich ins Brautkleid des Schnees. Es ist herrlich. Es ist wunderbar. Die Luft ist schön. Die Leute, es ist alles ruhig, ein bisschen gedämpft. Man, jetzt ist eigentlich die Besinnung erst so richtig da von Weihnachten. Jetzt feiere ich Weihnachten innerlich. Jetzt habe ich den Frieden gefunden.
Also ich muss sagen, ich finde es hauptsächlich mal scheißen kalt da draußen und das kann
das
sich mal langsam wieder ändern.
Du schreibst ja auch irgendwie Bachelorarbeit die ganze Zeit, ne? Das ist ja auch kein schöner Start.
Ja, ich habe schon zwei Seiten und ich habe aber noch zwei Wochen Zeit. Insofern.
Ja gut, wie viel brauchst du? 4? Ich meine, dann liegst du ja gut in der Zeit.
Ja, fast fertig, oder?
Ja, ich mach so. Ja, wie viel soll man schreiben? Man soll so 30 schreiben. Ich denke mal, ich werde so knackige 20.
Ja.
Kriege ich auf die Waage.
Das reicht. Und ich meine, das muss aber reichen. Mich wundert, dass du draußen schreibst, weil du machst gerade von der Kälte. Also das ist jetzt nicht Pflicht, glaube ich. Also,
ja, du weißt doch, wie, du kennst mich doch. Wenn es zu warm wird, dann schlafe ich ein. Immer. Deswegen sitze ich auf dem Balkon, nur in Unterbüchs mit dem Laptop. Und schreibe Sachen über Sprachwissenschaft. Es ist toll.
Es ist wunderbar. Ja, es ist ja auch nicht nur der erste Cast jetzt im neuen Jahr, sondern natürlich auch Chef Cast 1 nach der Ära Christian. Ne? Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben den Diktator abgesägt. Ja, nimm das Nordkorea, sage ich mal.
Podcast ist ein Ergebnissport. Und er konnte auf dem Trainerstuhl nichts mehr bewegen.
Ich finde auch. Er soll jetzt erstmal schön nach Thailand und schön jetzt kann er sich mal schön drüber nachdenken, ne, was er uns alles so angetan hat die letzten zwei Jahre.
Das finde ich auch bis jetzt als Interimsmoderator gefällt mir ganz gut eigentlich.
Ja, finde ich eigentlich auch, gefällt mir bis also jetzt schon besser, genau wie 2019. Neuen
Schwung.
Ja, wir haben ihn so ein bisschen verbannt wie Napoleon auf Elba. Aber na gut.
Ja, so wie auch schon Christoph Kramer über Dieter Hecking sagte, es ist wieder Zug drin. Ne? Und das ist ja auch genau das, was wir erreichen wollten mit diesem Wechsel. Nee, neu gewonnene Freiheit fühlt sich gut an. Und die nutzen wir natürlich auch direkt und besprechen natürlich diese Woche nicht zwei Filme und eine Serie, sondern drei Filme. Ja, was machst du jetzt, Christian? Wie gefällt dir das?
Oh, er wird außer sich sein.
Das wird ihm, er wird mit hochrotem Kopf in Thailand am Strand sitzen.
Ja gut, bei 50 Grad kein Wunder.
Ja, aber bevor wir... aber bevor wir dann zu den Filmen tatsächlich kommen, gibt es noch eine kleine Hörerpost.
Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry.
Okay, alles klar. Dann danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell?
Ja, tschüss.
Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
Richtig, Das übernehme dann mal ich. Christian macht's ja jetzt nicht mehr. Lena hat uns geschrieben. Der Betreff lässt schon Gutes vermuten. Der Betreff ist nämlich viel Lob und ein Zwinker-Smiley.
Oh, also, oh, wunderbar.
Eigentlich meine, drei meiner liebsten Sachen. Zwinker-Smiley, Lob und viel. Generell. Sie schreibt, hallo Jungs. Ich habe den Pencast vor kurzem über ein paar Ecken entdeckt. Seitdem höre ich euch immer auf der Arbeit. Ich finde, ihr habt genau die richtige Mischung aus sachlicher Analyse und spaßigem Unsinn. Besonders stark ist jetzt die Folge zu Herr der Ringe, aber ich mag es auch immer, wenn es philosophisch oder politisch wird. Nochmal Zwinker-Smiley. Macht weiter so. Grüße, Lena. Vielen Dank.
Boah, vielen Dank. Und das ist doch auch mal ein schöner Start ins neue Podcast-Jahr, oder? Direkt mal das so
mit Lob geschüttet. Finde ich auch. Obwohl ich sagen muss, bei der Arbeit weiß ich nicht, ob das der Produktivität zuträglich ist unbedingt.
Sanftmütige Dissidenz reduziert ein bisschen eure Arbeitskraft. Ich denke, wir hatten es ja neulich davon noch im Podcast, das gute Leben. Und ich denke, der Pencast gehört auch ein bisschen dazu. Also wenn ihr euch überlegt, was könnt ihr verändern, ja, Podcast hören. Das ist eigentlich so mein Tipp.
Jeden Tag. Auf jeden Fall. Und jetzt, wo Christian weg ist, können wir auch endlich mal öfter politisch und philosophisch werden. Das ging ja nicht, wenn der Vollidiot dabei war.
Er hat immer gesagt, keine Philosophie. Also das könnt ihr nicht wissen da draußen.
Ja, Nietzsche hat gesagt, keine Philosophie. So, jedes Mal hat er das gesagt. Ich kann mich genau daran erinnern.
Danke Lena für diese schöne Hörerpost. Freut uns. Und dann haben wir auch noch einen neuen Unterstützer auf Patreon, das muss ja auch erwähnt werden, Stefan G. aus der Schweiz ist mit $5 im Monat dabei. Und
In der Schweiz sagt man ja auch ein halbes belegtes Brötchen dazu.
das ist er uns wert. Finde ich aber herrlich. Freut mich trotzdem. Dank. Wir sagen merci dir und bedankt natürlich. deine Sticker werden dann hoffentlich Anfang nächster Woche rausgeschickt. Das hat ja eigentlich auch mal Christian gemacht. Gut. Vielleicht macht das ja aus Thailand. Ich denke, da können wir ihn vielleicht auch zu
kriegen. Dauert natürlich
da ja auch länger, Sticker wenn die.
Macht ja nichts. Wenn auch ihr zu viel Geld im Portemonnaie habt, ich meine, jetzt über die Weihnachtszeit kriegt man ja gerne mal von Omi was zugesteckt. Ja, wenn ihr Bock habt, das uns zu geben, den Cast zu unterstützen, dann könnt ihr das tun auf patreon.com/derPencast.
Oder natürlich, wenn Omi so viel Kohle hat, dann empfiehlt doch mal eurer Oma den Pencast und dann sie nächstes Weihnachten vielleicht schon uns die Kohle zu. Da wollen wir eigentlich hin. Wir wollen an die Geldbörsen eurer Omas. Die NPD sollte Wahlplakate gegen uns aufhängen und gegen die Sinti und Roma.
Sinti und Podcast. Genau, so ist es. Nee, schön, vielen Dank, Stefan. Finde ich auch ganz cool, dass, man spricht ja immer so vom deutschsprachigen Raum, aber ist jetzt schon, finde ich, auch irgendwie cool, so bis in die Schweiz rüber.
International renommierter Podcast, würde ich jetzt uns nennen. 5 Sterne. Ja,
auf jeden Fall. Und deswegen fangen wir auch mit dem international vielleicht renommierten Film an, der erste Film, und das ist Nocturnal Animals.
Achtung, Achtung, wir haben eine Durchsage zu machen. Wir haben eine Bluesrock-Band im Bälleparadies. Wir bitten alle unsere Kunden, dieses großräumig zu umgehen und gegebenenfalls ihre Kinder dort jetzt abzuholen. Ja. Danke für Ihren Einkauf und Rock on.
Ja, Nocturnal Animals ist ein Film von dem Modedesigner Tom Ford. Sieht man auch gleich im Film. Nocturnal Animals, worum geht es? Es ist basiert auf einem Buch. Das ist ja immer schon mal unangenehm eigentlich, aber gut. Worum geht's? Die Galeriebesitzerin Susan Morrow erhält von ihrem Ex-Ehemann Edward Sheffield ein Manuskript seines Romans. Der Roman heißt Nocturnal Animals. Den hat er ihr gewidmet. Und sie liest das. Sie ist, wie gesagt, Galeriebesitzerin, aber nicht ganz so happy irgendwie. Sie hat den Blitz und den Glamour und das Highlife, aber irgendwie will es nicht so ganz. Und mit ihrem jetzigen Mann läuft es auch nicht mehr so rund. Naja. Und dann liest sie also dieses Buch. Und in diesem Buch geht es darum, wie dem Familienvater Tony Hastings übel mitgespielt wird. Seine Frau und seine Tochter werden entführt und vergewaltigt und getötet, und es geht dann so ein bisschen in Western-Manier um Rache. Man verliert alles, rastet aus, ist hier wieder mal das Stichwort. Mhm. Mhm. So, mitspielen tun Amy Adams als Susan und Edward Sheffield heißt der Typ, der von Jake Gyllenhaal gespielt wird, gut gerettet. Und Jake Gyllenhaal spielt eben auch diesen Tony Hastings. Also wir sehen in diesem Film quasi dann einmal die Realität quasi, in der sich Susan befindet. Dann gibt es so Rückblenden von Susans und Edwards Vergangenheit. Und wir sehen eben die Romangeschichte ausgespielt. Und in der Romangeschichte ist auch Jake Gyllenhaal der Hauptcharakter. So. Und nun begibt es sich aber folgendermaßen, dass Susan beim Lesen dieses Buches so ein bisschen irgendwann peilt, Moment mal, alles, was diesem Tony passiert, ist ja irgendwie eine Metapher auch vielleicht für unsere Beziehung und vor allen Dingen die Trennung. Und dementsprechend ist sie emotional aufgewühlt am Ende. Das ist die Geschichte einer Frau, die am Ende emotional aufgewühlt ist. Ja, wow. Nachtaktive Tiere, ne? Gibt es ja auch im richtigen Leben. Wie fandet ihr den Film?
Okay, Horst Lukas ist heute mit der Zweitligakerze der Anmoderation. Die längste Bananenflanke der Welt. Von einem Stahl dann ins andere. Herrlich, wunderbar. Ich bin ja auch schon, ich möchte mal beginnen. Ich liebe auch schon mal autokorrekt, weil bei mir steht hier Stylo und Gritta statt Stylo und Gritty, weil das sind so für mich die Begriffe, die sehr gut zu diesem Film passen. Ich finde, das ist ein total interessanter Mix. Und
Gritta könnten ja vielleicht deine Detektive sein für deinen Filmscript.
Das stimmt. Ist notiert. Gut, okay. Ich finde erstmal, die Buchvorlage ist mega geil. Krass, keine Ahnung, ich kenne Austin Wright nicht, ich weiß nicht, wer das ist, aber offensichtlich, ich musste beim Film gucken die ganze Zeit denken, okay, stimmt, Tom Ford hat ja, der Film basiert ja auf dem Buch von Dennis Lehane, stimmt aber nicht, sondern es ist einfach jemand anderes, der auch so ähnlich schreiben kann. Und ich finde erstmal die Vorlage total geil. Mir gefällt das mega gut, dass wir diesen Wechsel haben zwischen dieser quasi tatsächlichen Geschichte und eben diesem fiktiven, eben diesen Roman, den wir halt auch parallel durchleben. Und was dem Film mega gut gelungen ist, ist diese beiden Ebenen parallel laufen zu lassen.
Total.
Und das total einfach mega gut miteinander zu verweben. So. Das ergibt einfach mega viel Sinn, wie er das hier gezeigt wird. Dazu visuell, Tom Ford ist hier wirklich natürlich als Ästhet, sag ich mal, der Extraklasse unterwegs und hat sich dafür auch die richtigen Leute ins Boot geholt. Also wirklich so Isolation und Entfremdung findest du hier einfach von einem Set zum nächsten. Und das ist dem Film mega gut gelungen. Also die Bildsprache ist ganz toll hier. Und was mir wirklich gut gefällt, ist dieser Mix, aus dass du halt dieses Western-Backwards-Feeling hast, zu halt diesem High-Profile-New York-Kunstszene-Ding. Das ist
auf jeden
besonders
Fall,
schon mal, ja.
Das ist auch ein echt ein wirkungsvoller Kontrast. Und wenn man dann noch bedenkt, dass es halt so in klassischer Indie-Film-Manier einfach auf einem Budget von guten 20 Millionen Dollar nur entstanden ist, muss man sagen, Hut ab, Tom Ford, was du da hingekriegt hast. Aber das Erste, was mir so eingefallen ist als Notiz, ist, fuck, der Film war echt kacke spannend. So. Ja. Aber das Gute ist, dass bevor es überhaupt spannend wird, bevor dann eben diese zweite Ebene, dieser Film im Film aufgemacht wird, haben mich auch die Dialoge schon reingezogen. Ich fand Amy Adams Charakter, dieses Depressive, dieses Unerfüllte, recht authentisch. Ich konnte mich da schon auch so ein bisschen wiederfinden. Ich konnte mich da reinleben, auch in die Beziehung. Und dann kommt diese Thriller-Ebene noch oben drauf, diese Backwoods West Texas Psychothriller-Geschichte. Und der ist an sich einfach, ich fand den unglaublich gut geplottet. Also ich war so nach der Hälfte, war ich so dermaßen angespannt. Und die Frage ist ja dann nicht nur, wie geht es im Buch weiter, dass sie liest, sondern auch, warum hat er ihr das überhaupt geschickt? Also hat Jake Gyllenhaals Charakter auch noch irgendein Endgame? So, und deswegen hast du diese Spannung eben auf zwei Ebenen. Ja. Und das ist einfach ja eine super geile Kombi und ich war sehr gefesselt.
Ich finde mit das Geilste an diesem Film, und das ist also erstmal schon mal ein Hammerfilm, weil ich Filme liebe, bei denen du danach, wenn du fertig bist, nicht fertig bist mit dem Film. Wenn du ihn fertig geguckt hast, dann musst du dich erstmal hinsetzen und dir überlegen, okay, wow, so, was ist hier passiert? So, was bedeutet die letzte Szene? Was bedeutet diese ganze Bildsprache? Ist es wirklich so, also dass sie liest ja in dieses Buch mega viel rein. So, ist das da wirklich drin? Oder ist das nur sie? Das weiß man auch nicht. Es ist völlig unklar und das macht Spaß. Es macht Spaß, sich dann darüber zu unterhalten und was weiß ich. Und ich muss als allererstes mal sagen, holy fuck, Amy Adams, Alter, was ist bei ihr los? Mhm. Im direkten Kontrast zu Arrival. Echt eine Wahnsinnsleistung. Also und unterschiedlicher könnten die beiden Rollen nicht sein, glaube ich. Mhm. Und man, alles, was sie in Arrival hatte, so dieses einfach, die wirkte einfach grundsympathisch und herzenswarm und man wollte irgendwie ihre Geheimnisse, die eigenen Geheimnisse erzählen und die netteste Person der Welt ungefähr. Und hier in diesem Film halt einfach eiskalt und scheiße.
Ja, und innerlich tot.
Und das macht sie echt wahnsinnig gut. Und Jake Gyllenhaal sowieso der Hammer. Dann halt Karl Glusman, der diesen Detective spielt. Diesen Detective fand ich ganz witzig, weil der tatsächlich sehr klischeehaft ist.
Nee, Michael Shannon,
Michael meinst Shannon.
Du. Michael Shannon meinst Digga, du.
Ja.
Ach so, stimmt.
Da bist du wohl in der Sternen verrutscht.
Ja, okay. Ja. Ich meine Michael Shannon, ja, ist richtig. Ja.
Der sticht für mich auf jeden Fall auch raus, was die Schauspielleistung angeht. Ja. Das ist ein Klischee-Charakter, das stimmt, aber er spielt diese Rolle auf den Punkt,
unfassbar, fand ich. Auf jeden Fall, und der ist auch total wichtig in dem Film, weil er eigentlich der einzige Charakter ist, mit dem man sympathisch findet, weil alle anderen sind ja scheiße.
So, naja, und er ist auch schon der einzige Charakter, der eigentlich wirklich aktiv handelt, während alle eigentlich Opfer ihrer Umstände sind. Ne? Und dass er eigentlich dieser abgehalfterte Detective in Texas, da wirklich in der Mitte von nichts, ist der Einzige, der da so ein bisschen die Zügel in die Hand nimmt. Und mit ihm geht man dann ja von A nach B, während alle anderen ja so ein bisschen im Schicksal ausgeliefert sind, dass sie sich begeben haben. Und das ist total geil. Und er macht das halt super, er trägt das halt einfach. Also ich hänge, hab ihm halt wirklich an den Lippen gehangen.
Auf jeden Fall.
Und obwohl natürlich das, was er sagt, ja auch... Ja, das ist ja nicht besonders sozusagen. Das sind ja im Endeffekt diese typischen so Cowboy-Detective-Dialoge, die er mit Jack Gyllenhaal führt. Aber das ist so toll gemacht, das ist so gut einfach. Also, das ist wirklich Kino auf ganz hohem Niveau, finde ich.
Auf jeden Fall. Und das ist ja auch, du sagst ja, er ist der Einzige, der handelt. Und genau diese Schwäche von Jack Gyllenhaals Charakter, der ja eigentlich wirklich ein sehr, sehr schwacher Charakter ist, der ja sehr mental irgendwie nicht so, einfach nicht so aktiv ist irgendwie. Das verbindet ja auch die beiden Ebenen thematisch. Genau. So bedingen sich ja auch diese beiden Filmhälften. Und obwohl sie sich halt thematisch bedingen, finde ich es auch geil, wie eben, das hatten wir vorhin schon kurz, wie visuell dieser Kontrast einfach wunderbar funktioniert. Einfach von dieser glitzernden, sauberen Kunstwelt halt ins dreckige Outback und auch einfach, wofür das dann steht. Du hast halt auf der einen Seite echt so die Spitze der Zivilisiertheit. Ja. Halt so, oh, wir trinken Champagner, während wir uns gegenseitig für unsere Kunstwerke einen runterholen. Ja. Halt, ne? Also, und auf der anderen Seite halt die roheste, dreckige Gewalt.
Ja,
ja gut, ich habe die Extended-Version geguckt, da gibt's auch ein bisschen mehr Masturbation.
Ich finde nicht nur die Gegenüberstellung von halt diesem Dirty Outback quasi und dem High Life, sondern auch diese emotionale Gegenüberstellung. Also was so gut funktioniert, ist eine Beziehung aufzubauen zwischen Susan und Edward über diesen Tony. Also du hast ja quasi, also die sind ja teilweise gar nicht zusammen im Bild, aber du hast einfach nur den Gegenschnitt, wie sie im Jetzt dieses Buch liest und wie Tony, also nicht mal der richtige Edward, sondern Tony irgendwie auch emotional völlig fertig ist. Und das ist so schön gegengeschnitten, dass da schon klar wird, also da wird einem quasi selber dann auch aufgebürdet, das so zu lesen. Und das funktioniert. Aber man wird da so ein bisschen an die Hand genommen, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise.
Ich finde, was mir auch gut gefällt, ist dieser zentrale Konflikt, ne, den die beiden echten Personen, die quasi nicht Teil seiner Geschichte sind, also quasi Amy Adams und Jack Gyllenhaal, quasi die Person aus dem echten Leben, der Konflikt, den die beiden miteinander haben, so dieses, dass er der Autor ist und sie aus so sehr gut situierten New Yorker Verhältnissen kommt und eben dieser Konflikt, er ist halt auch nur so ein schwacher Künstler, der irgendwie keinen Plan hat, der keinen Zug hat, wie unser Podcast jetzt mittlerweile ohne Christian und sie eben, der macht auch mal was aus dir, ne, komm mal in der echten Welt an, sieh zu, dass du Geld verdienst. Ne? Und das ist ja ein spannender Konflikt und der ist auch smart umgesetzt. Ich finde, die Dialoge, die beiden miteinander führen, die machen Sinn, die sind auch authentisch so. Ich finde, die können so stattfinden, absolut. Und sind vielleicht auch Situationen, die man selber auch schon erlebt hat oder was weiß ich. Also das ist schon, das finde ich mega gut umgesetzt. Ist halt auch ich finde, das ist auch ein spannender Konflikt. Ich kann mich mit dem identifizieren. Total. Und wie der dann eben auch, wie dann mit dem gearbeitet wird, ist halt mega spannend. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier nicht spoilern, aber ich finde das eben auch ganz so geil gelungen, weil ihm wird ja so immer vorgeworfen, so dass er quasi nicht in der echten Welt lebt. Ne? Und das Lustige ist ja, dass quasi dann Jahre später, sie lebt in dieser völlig vergeistigten Kunstszene, wo alle Leute aussehen, wie Mummschanz 24-7. Und sie zwar monetär gut aufgestellt, sozusagen im echten Leben angekommen, aber ja trotzdem in einer völlig surrealen Welt lebt, während er mit seinen Gefühlen und seinen Verletzungen nicht mehr in der Realität sein könnte, sozusagen. Also das finde ich ganz interessant.
Und auch wenn es sich vielleicht ein bisschen platt anhört, aber Stichwort Rollenbilder, wann habt ihr das letzte Mal ein Beziehungsdrama gesehen über ein Pärchen, in dem es die Frau ist, die halt mehr auf Karriere aus ist, extrem ehrgeizig, aber vielleicht unglücklich und der Mann eben eher so der schwache, künstlerische Typ ist? Das kann man, finde ich, auch schon mal erwähnen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Geilste der Welt, aber nur einfach, dass die Rollen so rumgewählt wurden, maskuline und feminine Klischees irgendwie angeht, fand ich super. Und was ich dem Film auch noch sehr hoch anrechne, ist, dass er zumindest noch funktionieren würde, wenn dieser Film im Film, also dieser Thriller, gar nicht mit drin wäre. Also wie gut es dann am Ende rausgekommen wäre, ist sei mal dahingestellt. Aber es würde funktionieren, wenn zum Beispiel Susan einfach dieses Buch kriegt, das liest und dann einer Freundin beim Abendessen erzählt, so hey, mein Ex-Mann hat mir dieses Buch geschickt, ich hab's gelesen, es passiert das und das und das, ist das nicht verrückt? So. Das würde gehen.
Ja, das stimmt. Also, ja.
Nein, ich meine nur, der Punkt ist also, weil ich habe öfters die Kritik gelesen, dass das halt so ein verschwurbelter, prätentiöser Kunstfilm ist und dem es irgendwie grundsätzlich nur um Style geht. Aber ich finde die dramatische Geschichte hier im Kern eigentlich extrem geradlinig und auch echt nicht schwer zu verstehen.
Ich kann es schon verstehen, wie man diesen Film eventuell in den falschen Hals kriegt. So, wenn du von Anfang an sagst, du hast da keinen Bock drauf oder das ist dir zu platt, dass sie dann da in diesem Buch was findet. So, keine Ahnung, vielleicht sind es aber Leute, die Bücher nicht geil finden und das nicht nachvollziehen können oder so. Oder keine Ahnung. So, ich kann es schon verstehen, dass man... Wenn man diesem Film nicht ein bisschen Vorschusslorbeeren gibt aufgrund der Schauspieler oder irgendwie irgendeinem Hype, den man gelesen hat oder so, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man irgendwie am Anfang so ein bisschen rausfällt und dann keinen Bock mehr drauf hat und dann funktioniert das nicht mehr. Aber wenn man sich drauf ein... Bitte?
Nee, red mal weiter, ich setze dann an.
Aber wenn man sich drauf einlässt, dann ist da einfach wahnsinnig viel zu entdecken, finde ich. Und das ist auch ein Film, den werde ich auf jeden Fall nochmal gucken irgendwann, auch demnächst. Weil da kann man, glaube ich, wirklich gerade vielleicht beim zweiten Mal, wenn man weiß, worum es geht oder wie es ausgeht, kann man nochmal einfach freier einfach nur die Bilder angucken, weil da ist so viel drin einfach und da gibt es so viele Interpretationsmöglichkeiten, das macht einfach Spaß. Aber es gibt halt Leute, die hassen Filme, die ihnen nicht sagen, so ist es, sondern Interpretation lassen so und die finden das halt dann scheiße. So, das ist auch okay. Ja.
Ja. Ich denke eben, man darf nicht den Fehler machen. Und ich muss sagen, ich hätte gewünscht, dass ich vorher nicht gewusst hätte, dass der von Tom Ford ist. Weil ich glaube, du darfst den Fehler nicht machen und den durch die Tom-Ford-Brille gucken und dir sagen, ach, jetzt macht so ein Modefuzzi, macht jetzt einen Film. Und weißt du, und ich glaube, manche Leute gucken den Film so. Und natürlich ist der Film in den Parts, wo wir Amy Adams folgen, ist der halt wahnsinnig ästhetisch so. Das ist halt richtig, also das ist halt... Also auch überästhetisiert, was ja aber auch Absicht ist. Das ist ja Mittel zum Zweck, das wissen die Macher ja auch. Ne? Und du musst da eben mal von wegkommen. So. Und vor allem, wenn du halt meinst, der ist nur schick, um schick zu sein, dann hast du den Film leider nicht verstanden. Dann hast du die Atmosphäre nicht verstanden, weil die Geschichte, dass Amy Adams, sozusagen die Sets sollen ja auch größer sein als der Mensch, aber nicht, weil die Macher uns zeigen wollen, guck mal, was wir für geile, teure Sets haben, sondern einfach nur, der Mensch soll dann eben auch klein sein. Du sollst dich dabei nicht wohlfühlen, weil die Welt, die sie sich aufgebaut hat, soll ja auch eine sein, in der sie sich überhaupt nicht mehr zu Hause fühlt. Das ist ja auch Teil ihres Konflikts und das haben die Macher einfach wahnsinnig gut hingekommen. Dazu noch eine andere Geschichte, über die wir noch gar nicht geredet haben. Ich fand die Soundtrack. Musik toll. Ich habe so einen Soundtrack lange nicht mehr gehört. Abel Korsenjowski, geiler Typ. Also ich habe lange nicht mehr so einen Soundtrack gehört mit so, wie soll ich sagen, kompositorischem Value. Also weil häufig haben wir doch so diesen Hans Zimmer, das ist Popmusik, das ist halt harmonisch sehr einfach gehalten. Hier, das ist schon fast ein bisschen over the top manchmal und ich fand es jetzt auch nicht immer perfekt, aber ich muss das doch mal erwähnen, weil man sich auch da dafür entschieden hat, schick zu sein. So, und das gefällt mir auch gut, weil das hört man nicht mehr so häufig, finde ich. Also, das habe ich lange nicht gehört.
Es hatte was sehr Klassisches, fast schon so Hitchcock-mäßiges teilweise, fand ich, dieser Soundtrack. Das war echt super cool. Aber nochmal zu deinem Punkt, ich finde, warum man, was auch ein Grund wäre, warum man in diesen Film nicht besonders gut reinkommt, ist eben, weil er am Anfang dann erstmal sich eben in dieser Kunstwelt aufhält und jetzt auch mal ganz ehrlich, so tiefschürfend ist dann die Abbildung einer, sag ich jetzt mal, plastischen Kunstwelt in L.A. oder so, dann jetzt auch nicht. Und das hat man auch schon öfters mal in Filmen gesehen. Und das ist, würde ich sagen, ist vielleicht auch eine der Schwächen des Films, dass das schon in sehr groben Pinselstrichen gemalt wird. Aber wie du sagst, es ist eben auch ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck heiligt in dem Fall auch die Mittel, weil das eben genau für diesen Kontrast notwendig ist, finde ich auch. Und auch wenn man jetzt auch mal ehrlich ist mit sich selber, dann hat er jetzt auch im Endeffekt, wirft er jetzt auch nicht die ganz großen und wichtigen Fragen des Lebens auf. Aber ich finde ihn in sich, den Film, unglaublich schlüssig und halt gut konstruiert. Und das ist dann für mich auch wichtiger. Und ja, ich bin auch froh, dass ich nicht mehr Reviews gelesen habe, bevor ich mir den Film angeschaut habe. Denn man kann hier schon, glaube ich, den irgendwie abtun und Vorurteile aufbauen. Aber wenn man vorurteilsfrei hier reingeht, finde ich, und auch ein bisschen auf das Genre Bock hat und allgemein so auf die Art von Indie-Filmen, ist der Film klasse. Denn also einerseits hat er einen deutlichen künstlerischen Anspruch, was wir auch oft verlangen. Der ist überhaupt nicht irgendwie banal, was das Visuelle angeht. Und andererseits hat er zwei zwei wirkliche Geschichten, zwei wirklich gute Geschichten,
und vor
die
allen
halt nicht immer, aber so in den meisten Teilen auf jeden Fall überzeugen.
Und vor allen Dingen, die eine Geschichte ist ja tatsächlich einfach nur die emotionale Reise eines Menschen. Und das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dass die Story wirklich ein emotionaler Wandel ist. Die macht ja nichts, die sitzt zu Hause rum und liest Bücher.
So.
Und da ist aber trotzdem die Story drin. Und das überhaupt erstmal zu schaffen und zu versuchen und so gut zu machen, ist auf jeden Fall, es ist eine kleine Perle, dieser Film, möchte ich meinen. Und ich glaube, den werden wir Ende 2017 im Jahresabschlusscast mit drin haben.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Prognose.
Was man sich ja immer wünscht, auch ist einfach, dass man eine Geschichte erzählt bekommt, aber auf eine Weise, wie man sie halt vorher noch nicht gesehen hat. Das wünsche ich mir von einem Film, das wünscht, glaube ich, jeder von einem Film. Und das macht, das kriegen die Macher hier einfach hin. Und dafür gibt es Applaus und viele Punkte später.
Ja, dann fang doch mal an, Max. Komm.
Also von mir gibt's 8 von 10 Punkten. So, das ist für mich gut. Habe ich lange, glaube ich, nicht mehr vergeben. Hat der Film sich verdient. Ich saß danach auch erstmal da. Okay, gut, erstmal Ditsche gucken, erstmal wieder runterkommen. ganz toll. Ganz toll.
Ja, ist schon auch ein bisschen harter Tobak, der Film. Das stimmt, ist nichts für die ganz schwachen Nerven.
Nee.
Aber gut gemacht. Ich fand den echt auch, ich fand den schon ziemlich, ziemlich fucking gut. So, muss ich sagen, habe ich schon länger nicht mehr gesehen, habe ich schon länger nicht mehr gesehen, dass ich danach da saß und dachte, okay, alles klar. Ihr vielleicht auch nicht. Von mir gibt es 9 von 10.
Ich habe geschwankt zwischen 8,5 und 9. Ich glaube, ich gehe auch auf die 9.
Ich gehe auch auf 9.
Ich fand auch diese Mischung gut, dass es eben, dass hier nicht alles mit einem kleinen Löffel irgendwie gefüttert wird, aber es auch nicht so vage ist, dass du damit überhaupt keinen Bock mehr hast, drüber nachzudenken, sondern er macht eben genau das, er regt dich zum Nachdenken an und gibt dir am Ende 2-3 verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, das ist super und es ist teilweise so spannend, ich bin fast vom Sofa gekippt, und hatte ein Herzkasper, also deswegen 9 von 10 auch von mir.
Das wünsche ich mir von dem Film.
Wenn auch ihr Nocturnal Animals schon gesehen habt und eine Meinung dazu habt, ich meine, wie gesagt, gab auch viel Negatives, prätentiöser Kunstscheiß etc., dann schreibt uns doch an podcast@drpeng.de und wir kommen zum nächsten Thema und das ist Love and Friendship.
Was ist das Schönste auf der Welt? Was kriegt man nicht für kaltes Geld? Was ist gut und gibt mir Kraft? Liebe und Freundschaft, was ist denn da? Liebe und Freundschaft, Liebe und Freundschaft, Freundschaft und Liebe.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch groß erklären soll, steht alles schon im Titel, aber gut, der Regisseur
Liebe und
ist Whit Stillman und in Love and Friendship geht es tatsächlich auch um diese beiden Sachen. Das Ganze basiert auf dem Briefroman Lady Susan von Jane Austen. Es gibt lustigerweise auch einen anderen Kurzroman von Jane Austen, der tatsächlich Love and Friendship heißt, der hat aber mit dem Film hier überhaupt nichts zu tun. Das versteht einer. Ja. Lady Susan Vernon wird gespielt von Kate Beckinsale. Sie ist seit kurzem verwitwet und zieht seitdem durch die Oberschichtshäuser ihrer Freunde und Verwandten auf der Suche nach einem neuen Mann. Nachdem sie auf Lord Mannerings Anwesen rausgeschmissen wird, es kam wohl zu einem kleinen Techtelmechtel, zieht sie weiter nach Churchill zu ihrem Stiefbruder Charles Vernon, dessen Frau Catherine Vernon, geborene de Courcy, sowie ihren Bruder Reginald de Courcy. Doch Lady Susans Ruf eilt ihr voraus, denn sie ist sowas wie so eine frühe britische Version einer Femme Fatale, also sprich, sie flirtet, sie manipuliert, sie verführt und bekommt am Ende so irgendwie immer ihren Willen, so will uns der Film das verkaufen, und so kommt dann dieses Hofspiel dann so ein bisschen in Fahrt, nimmt so seinen Lauf, denn Lady Susan will nicht nur für sich selbst einen passenden Partner, denn auch ihre Tochter Frederica soll so langsam mal unter die Haube kommen, dabei am besten natürlich noch ein bisschen Kohle einstreichen, ist ja klar. Ja, genau, so ist das. Ja, ist Love and Friendship eure große Liebe oder dieser eine Freund, von dem ihr euch mal 20 Euro geliehen habt und ihm der jetzt deswegen seit 6 Jahren aus dem Weg geht?
Lady Hesketh Fortescue aus Middle Rhythm.
Ja.
Ich habe diesen Film, glaube ich, einfach nicht verstanden. Ich habe da gesessen und dachte mir, was passiert hier? Also, ich fand ihn nicht kacke, das mal vorweg. Ja. Aber das habe ich noch nie gesehen. Was? Die kürzesten Szenen der Welt, ja, die ganze Zeit so 16. Jahrhundert Musik irgendwie mit, wie heißt sie, der Cembalo und was weiß ich was. Und dann, ja, völlig unklar irgendwie. Also, ich war erstmal baff. Lachen musste ich selten, bis was für eine Komödie schon mal nicht so gut ist. So. Aber irgendwie fand ich den schon okay. So. Aber ich glaube, das ist ein Nerdfilm, ehrlich gesagt. Das ist ein Nerdfilm von Leuten, die diesen Briefroman von Jane Austen, die ja auch gut schreiben kann und so, das ist alles in Ordnung, halt geil finden und es halt einfach, sie halt Bock drauf hatten, sich diese absurden Kostüme halt von 1780 anzuziehen und halt das zu spielen. Ja. So. Und mehr ist es, glaube ich, nicht. Aber ich, also, keine Ahnung, die Story ist ja auch irgendwie nix, so. Also,
keine recht Ahnung. Wenig.
Ich muss halt sagen, Malte, du hast den Film als was ist, Sittenkomödie oder Sittendrama bezeichnet. Ja. Jo, und der Film läuft doch echt gesittet ab. Also man lacht wenig. Es ist vor allem viel zugeschnürt. Und ich habe halt ungefähr nach, mir geht's so ein bisschen wie Hotte, ich bin ein bisschen sprachlos, ich wusste nach 2 Minuten, jo, der Film ist nichts für dich. So, das ist einfach. Und dennoch hatte ich aber keine schlechte Zeit, weil ich habe mich dann einfach so ein bisschen entspannt und zurückgelehnt und habe mir dann halt so ein Kostüm-Theater da angeguckt. Und das hat mich auch nicht irgendwie schlecht unterhalten. Mich hat das emotional, ehrlich gesagt, wenig involviert. Ich habe das dann einfach so ein bisschen genossen, mir dann dieses Schauspiel da irgendwie reinzuziehen. Ja. Und das war auch okay, aber. Ist schön, dass Hotte das sagt, das ist was für Fans, hatte ich das Gefühl. Also.
Ja, also zumindest sind wir uns mal alle einig, dass wir den Film nicht für schlecht halten. Ich halte ihn auch nicht für schlecht, ich halte ihn sogar eigentlich für eine ziemlich gelungene und konsequente Umsetzung eines Konzepts. Das Konzept allerdings finde ich grauenhaft langweilig. Für mich war das so, Buchverfilmung so wörtlich genommen wie möglich.
Ja.
Also ich saß wirklich im Kino und hatte das Gefühl, ich lese hier gerade ein Buch und zwar kein besonders spannendes. Und, es geht halt damit los, dass die Charaktere vorgestellt werden, halt wie in so einem Shakespeare-Werk, also mit Namenseinblendung und so kurzer Erklärung ihrer Beziehung zu den anderen Charakteren. Ja,
da wusste ich schon, oh weia.
Ja, ja, halt hier so Lord Banane, Stiefvater dritten Grades von Madame Apfelsine, so wiederum aber Verehrer von Lady Strauchtomate. Ja, so heißt
Familie Apfel vergleichen.
Ja, ja, genau. Und so das ist, und dann, das ist dann die erste Seite im Buch, dann wird umgeblättert, dann kommt die erste Szene, dann die zweite und so weiter. Und jede Szene ist genau ein Dialog, der in genau einem Raum stattfindet.
Ja,
genau.
Und halt
Übergänge zwischen den Szenen gibt es nicht halt. Ja, und sie sind alle sehr kurz, wie das ja auch wahrscheinlich in diesem Roman dann der Fall war. Aber das Ding ist, dass dann auch halt, dass es keine Übergänge gibt zwischen den Szenen. Es wird Szene nach Szene nach Szene abgespielt. Dann klappst du das Buch zu und der Film ist vorbei. Und ich betone nochmal, dass ich das respektieren kann, aber ich möchte es mir absolut nicht angucken. Ich fand das so staubtrocken. Also wirklich,
Stichwort Jane Austen Buchverfilmung, ja. Wir hatten es letztes Jahr, Pride and Prejudice and Zombies, ja. Und dann hat man schon Kate Beckinsale.
Ja.
Wo sind die Vampire, wo sind die Werwölfe und warum schnetzelt sie nicht?
Wo schnetzelt sie?
Das in einem Briefroman von Jane Austen verflochten, sehr gerne, auch mit den absurden Kostümen, das wäre geil gewesen. Aber so, warum dann Kate Beckinsale? Das verstehe ich nicht.
Hat ich fand sie
jemals
eigentlich
was anderes als Underworld gemacht?
Die wurde immer so ein bisschen übersehen, ne? Die hat nicht so viel Hollywood gemacht, das stimmt. Ich fand sie trotzdem sehr gut hier eigentlich in dem Film.
Ja.
So gut, wie sie halt sein kann. Denn ich meine, zu dieser Machart, die ich halt gerade irgendwie beschrieben habe, kommt dann auch noch, dieses Quellenmaterial, eben dieses Buch, das muss ich auch mal anzweifeln. Also ich fand das weder besonders lustig noch irgendwie ja so anders oder so. Ja,
ich glaube, halt, das Ding von Lady Susan oder wie dieser Briefroman heißt, ist halt, dass es ein Briefroman ist. Das heißt, es wird alles über Briefe erzählt.
Ja.
Und dann sind die Szenen natürlich kürzer und ich glaube, das funktioniert dann schon darüber, dass man, dass halt irgendwelche Missverständnisse natürlich viel einfacher passieren, wenn es per Post quasi alles kommuniziert wird und so. Das soll schon vor allen Dingen sehr witzig sein, dieses Lady Susan. Aber ja, ob man einen Briefroman unbedingt verfilmen muss, ist dann eine ganz andere Frage.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe von Jane Austen nie was gelesen. Ich kann da wenig zu sagen. Ich weiß ungefähr, was so ein bisschen, worum es bei ihr so immer so ein bisschen geht. Und das ist bestimmt auch interessant, aber nicht für mich. Also, beziehungsweise mir reicht dazu dann der Wikipedia-Artikel. Muss ich einfach ehrlich sagen, das ist einfach persönliche Präferenz. Ich kann mir davon diesen Film nicht angucken. Trockener ging es nicht. Das ist für mich so ein bisschen ZDF-Montagskino so ungefähr. Das gucke ich mir dann an und dann fühle ich mich ein bisschen intelligent dabei. Aber gut unterhalten bin ich davon nicht. Das wird ausgegeben als Comedy-Drama-Romanze. Ja, da streichen wir das Comedy mal weg und das Drama eigentlich auch. Es ist ein bisschen Romanze. Und Romanze, ja, es ist zwei Briefe reden miteinander, ist schon mal unrealistisch. Also das ist schon mal Quatsch. Und wenn man Briefe immer wechselt, dann kriegt auch jeder am Ende immer den gleichen. Also du musst ja mehrere schreiben, das ist eigentlich auch Quatsch. Ich möchte auch wirklich nicht viel zu sagen. Ich möchte ihn auch nicht schlecht reden, weil das ist der Film nicht. Und ich finde die Schauspieler haben das alles gut gemacht. Also das ist wirklich, das ist keine Frage der Qualität wirklich so. Also das ist absolut nicht, dass unsere Zuhörer jetzt denken, wir werden mal aus Scheiß verreißen wir irgendwas. Das auf keinen Fall. Aber mir verschlägt seine Sprache.
Ich denke mal, der Humor oder eben dieses Alleinstellungsmerkmal soll ja eben dieser Charakter Lady Susan sein, der sich halt eben überhaupt nicht so ladylike verhält und halt zumindest halt für die zeitlichen Verhältnisse ziemlich verrucht ist. Und ich meine, es gibt ja kaum eine Zeitperiode, die halt prüder war als England im 18. Jahrhundert. Und ich finde, der Film macht es schon ganz gut, das auch so abzubilden. Denn wenn man mal drauf achtet, es gibt halt, es wird sich nicht berührt einfach zwischen Mann und Frau oder Bruder und Schwester. Ja. Es gibt null öffentliche Zuneigung oder irgendwas, was mit Gefühlen zu tun hat. Und dann halt Chloe Sevigny, die ja auch mitspielt, dann als die amerikanische Freundin, der halt immer fast die Titten aus dem Kleid fallen. Das fand ich schon alles ganz gut gemacht. Als Kontrast zu diesen ganzen Engländern, die halt alle extrem zugeknöpft sind, auch wortwörtlich genommen. Aber mir fehlte so ein bisschen die Konsequenz im Charakter von Kate Beckinsale, von Lady Susan. Denn von diesem ganzen Intrigieren und Manipulieren und irgendwie Verführen oder so, da kam bei mir nichts an.
Ist ein guter Punkt.
Ich finde, man muss halt schon echt verdammt gut betucht sein, finde ich, um in diesem Film irgendwas unanständig oder verrucht zu finden.
Ja.
Also, weißt du, wenn dein Mann ist wieder nicht an Gicht gestorben, hoffentlich hast du beim nächsten Mal mehr Glück. So, wenn das so humortechnisch das höchste der Gefühle ist, also bitte, dann stehe ich für den Film morgens aber nicht auf.
Gut, es soll natürlich, es soll sicherlich ja auch ein Abbild sein und es soll dann vielleicht eben auch so unwitzig und spröde sein, absolut. Und das meinen wir aber auch, das ist ja auch gut getroffen, ne? Klar, aber damit muss man sich eben arrangieren können oder das muss man eben wollen, sich das eben anzugucken. Und es ist natürlich auch interessant, was du gerade gesagt hast, sie ist ja gar nicht so eine sozusagen krasse, überbordende Femme Fatale, sozusagen so ein Man-Eater. Aber es ist eben natürlich, es steht natürlich eben für die Zeit auch, dass sie schon mit dem bisschen, was sie sich an Freigeist zugesteht, schon sozusagen das schwarze Schaf ist in der Runde dieser ganzen aufgeblasenen Wichtigtour. Das funktioniert schon, das ergibt auch, also das macht für mich auch Sinn. Also das ist jetzt, das hätte man nicht anders nachstellen können, weil es soll ja historisch sein. Insofern passt das schon, aber gut.
Ne? Ich denke, am Ende ist dann das Problem, dass das sowas für uns halt einfach nicht reicht, um als Humor oder als Witz dann zu gelten. Und wenn du halt einen Film hast, der nicht lustig ist und dann dazu halt auch noch so wenig Bewegung schon inhärent in sich drin hat, weil du ja nur quasi Gemälde siehst, in denen Leute quatschen, und weil ja nie mal auch eine Person auch überhaupt mal von A nach B geht und da dann irgendwie kontinuierlich was passiert, dann kommt halt eben diese für uns gehende Langeweile bei raus, obwohl ich da auch zustimmen muss, dass dieses Konzept schon einfach unglaublich konsequent umgesetzt wurde. Ja. Und ich glaube, die haben genau den Film gemacht, den sie machen wollten. Ja. Und das kann man dann auch mal honorieren.
Ja. Ich habe die perfekte Analogie für diesen Film
gefunden. Ja, bitte.
Das ist nämlich, wenn deine 10-jährige Tochter oder dein 10-jähriger Sohn in einem Theaterstück in der Schule mitspielt. Und dann musst du natürlich hin und dir das angucken. Mhm. Und es ist gut gemacht. Und es ist nicht schlimm, sich das anzugucken und alle haben Spaß, aber es ist kein gutes Theater. Das ist dieser Film so ein bisschen. Also man merkt schon, dass die echt Bock drauf hatten und ich will nicht wissen, wie viele Outtakes es einfach gibt von Leuten, die einfach lachen müssen, weil der Hut von dem anderen so bescheuert ist, dass man nicht spielen kann. Und diesen Spaß, den kriegt man schon so mit, das schwappt so ein bisschen über, also man hat keine schlechte Zeit, sich den anzugucken. Ja, aber mit Kino hat das wenig zu tun.
Ja, ich denke, das ist so ein Film, wenn wir den jetzt gut finden würden, dann könnten wir jetzt auch noch stundenlang halt darüber reden, wie toll die Sets waren und wie genial die Kostüme waren. Ja. Und die waren auch wirklich geil, die Kostüme, muss ich schon sagen. Ja. Und auch die Schauspielleistungen waren gut. Aber das bringt eben nichts, wenn dieser ganze Film irgendwie zu 100% sich eben auf seine Dialoge irgendwie verlässt und die Dialoge eben bei uns, so wie ich das jetzt rausgehört habe, absolut überhaupt nicht angekommen sind, ist halt quasi ein bisschen dann die Todesstrafe für diesen Film. Ja, ich gebe langweilige 5 von 10 Punkte für einen außerordentlich langweiligen Film.
Ja, ich schließe mich da auch an. Also 5 Punkte, nicht wegen der, also ich möchte fast keine Punkte geben, weil weil der Film ist nicht schlecht, aber er ist einfach nicht meins. Also das ist von mir weder eine Empfehlung noch eine Absage. Also das ist, ja, ich schließe mich an, das ist von mir eine 5, aber fast macht es für mich keinen Sinn, das zu bewerten, aber ja.
Alles klar.
Jo. Ja, also Empfehlung gibt es halt, wenn Leute das geil finden. Also 18. Jahrhundert England, könnt ihr hier euch angucken, sieht gut aus, die Leute sind
Schauspieler
sind gut, dann eine Empfehlung, ansonsten auf keinen Fall. Es gibt keinen Grund, außer sich diesen Film anzugucken. Von mir gibt's, ich gebe trotzdem 6, weil ich habe schon wesentlich beschisseneren Filmen 5 Punkte gegeben, glaube ich.
Okay, fair enough, ja. Alles klar. Ja, wenn ihr Love and Friendship gesehen habt, ihn vielleicht sogar sehr gut fandet und uns das auch noch erklären wollt, dann schreibt uns doch unter podcast@drpeng.de. Und wir kommen. Ein bisschen
passiv-aggressiver. wenn ihr uns das erklären wollt, dann schreibt uns doch.
Das war jetzt gar nicht so gemeint. Ich wollte eigentlich sehr höflich sein. Aber gut, ich merke schon, das war meine erste und letzte Berufung hier zum Moderator. Der Stuhl wackelt. Ich habe mir das erste Bein abgesägt. Mal gucken, ob ich das im nächsten Thema wieder ausbügeln kann.
Ja.
Das ist das letzte Thema und das ist Sully.
Junger Mann, also zunächst schönen Dank und Dankeschön an dieser Stelle. Eine Notwasserung insofern, aber schon Standardprotokoll, wenn es heißt, zwei Vögel fliegen in zwei Triebwerke. Und das hat mit mir wenig zu tun. Also ich mache in erster Linie meinen Job, wenn ich da vorne ins Cockpit einsteige, Tag ein, Tag aus, ne? Also aber danke. Also ich liebe sie nicht.
Harry und Sully.
Ja, Sully, der ist ja nicht mehr super aktuell, dieses Biopic Clint Eastwood, Tom Hanks, aber wird ja wahrscheinlich wieder aktuell werden, weil er ja, so wie man liest, auf jeden Fall ein Oscar-Favorit schon ist, ein Early Favorite und da wahrscheinlich ein paar Nominierungen kriegen wird. Deswegen dachten wir, nehmen wir den nochmal mit rein. Ich habe gestern, habe ich in den sauren Apfel gebissen und den geguckt. Werde euch ein bisschen von erzählen. Ja, Sully, 90 Minuten lang darüber, wie sich zwei Saarländer immer wieder begrüßen, gegenseitig. nein, ist natürlich, darum geht es natürlich nicht. Ich fasse nochmal kurz die Story zusammen und Achtung, wenn ihr vor 6 Jahren noch nicht auf der Welt wart oder noch keinen Zugang zu Nachrichten hattet, dann ist es vielleicht ein Spoiler, aber es geht um den, das Miracle, das Wunder vom Hudson, wie Kapitän Chesley Sully Sullenberger dieses Flugzeug dann notgelandet hat auf dem Wasser, auf dem Hudson River. Und ja, die Story ist ungefähr so schnell erklärt. Es geht erstmal um diesen Absturz an sich, also der ja keiner war, oder um diese Notlandung und dann eben um ein Verfahren, das danach quasi, oder eine Untersuchung, die gegen Sully eingeleitet wurde, denn es gibt da so ein Gremium und das findet dann raus oder denkt, es geht da um viel Geld, um Versicherungssachen und die sagen, er hätte es noch schaffen können, auf einem richtigen, also zum Flughafen zurückzufliegen. Und das wollen sie ihm dann quasi beweisen, dass er quasi nicht kein Held ist, sondern eben alle diese Passagiere sogar in Gefahr gebracht hat, indem er auf dem Wasser gelandet ist. Ja, also Sullenberger steigt ins Flugzeug, hebt ab.
So ein Fake-Name, oder
nicht? Sully Sullenberger. Also Sully ist natürlich nur der Spitzname, aber Chesley Sullenberger heißt er wirklich. Das Flugzeug hebt ab und Obacht, direkt danach fliegen Vögel in beide Triebwerke fallen aus, das Flugzeug gerät in Sinkflug und er landet es eben auf dem Hudson River. Ich war damals so einer, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, wow, ein Film über nix. Also das hat er wirklich jeder noch in Erinnerung, oder? Ja. Was da passiert ist, was wollen die mir da noch großartig erzählen? Und da kamen natürlich die ganzen smarten Leute und haben gesagt, es geht ja gar nicht um den Flugzeugabsturz, es geht darum, wie mit dieser Person Sully umgegangen wurde danach und dass es ja ein Unding ist, weil er ja ein Held ist und die Leute gerettet hat und jetzt muss er sich da noch irgendwie für rechtfertigen, unerhört. Jo. Und da muss ich jetzt sagen, nee, es geht eigentlich fast nur um diesen Absturz. So, und diese vermeintlich interessantere Geschichte, nämlich um dieses Aftermath, das, was danach kam, diese Anhörung, die wird in exakt 3 Szenen ausgespielt. Es gibt eine erste Anhörung am Anfang des Films, es gibt eine zweite Anhörung direkt danach und ganz am Ende gibt es die finale Anhörung, in der, Achtung, Spoiler, Sully Sullenberger Recht behält und eben dann doch nicht irgendwie da verurteilt wird und er ist dann doch ein Held. Ja. Was gibt es dazwischen? Ah, bitte, ja, frag mal.
Nee, ich kann mich auch noch daran erinnern, diesen Trailer zu sehen oder gesehen zu haben und dann mir zu denken, so, jetzt ist es soweit. Jetzt machen sie aus jedem fucking Scheiß ein Biopic. So, wenn ich jetzt rausgehe und einen Stein in ein Fenster schmeiße, dann kommt das 2022 in die Kinos. So, es ist einfach, jetzt ist wirklich alles, also jetzt muss man wirklich gar nichts mehr gemacht haben, weil es ist ja auch einfach, ich meine, ich bin kein Pilot, aber auch wohl nicht das Allerschwierigste, habe ich damals auch irgendwie gelesen, so ein Flugzeug auf dem Wasser notzulanden. So, die sind schon so gebaut, dass das geht.
Für mich ist das, es ist ja auch nicht so, dass es nicht Flight schon gab. Also mit Denzel Washington, wo ein Pilot, gut, da ging es darum, dass er irgendwie Alkoholiker ist und bla 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 und hat er Leute in Gefahr gebracht durch sein rücksichtsloses Verhalten. Ja, für mich ist der Konflikt hier nicht interessant genug, weil ich brauche nicht, also weil natürlich kann man sagen, uns interessiert der Umgang mit dem Helden im Anschluss an diese Vorkommnisse und für mich ist das jetzt schon klar, ja, das ist Kacke, dass das so ist, dass dann irgendwelche Versicherungen ankommen und das in Frage stellen, ob er richtig gehandelt hat, denn ich weiß nicht, der ist halt mit dem Flugzeug gelandet auf dem Wasser, unabhängig davon, ob Piloten das können müssen oder nicht, ist schon eine gute Sache, finde ich schon, kann man schon mal machen, ist besser als abzustürzen auf jeden Fall und der zentrale Konflikt ist für mich da gar nicht spannend genug und wenn dann sagst du ja auch noch, dass das auch im Film noch so dröge rüberkommt, dann geht's auch noch los, Tom Hanks sitzt mal wieder im Boot, so Everybody's Darling, damit dann wirklich auch der Letzte, dem Letzten noch das Geld aus der Tasche gezogen wird, um da ins Kino zu kriechen, da penne ich schon ein. Tut mir leid.
Du sagst, der Konflikt war gar nicht interessant genug und ich sage dir als Antwort, es gab keinen. Es gibt keinen Konflikt, denn allen ist klar oder war schon von vornherein klar, dass dieser Typ natürlich auf gewisse Art und Weise ein Held ist. Ja. Niemand zweifelt das an, außer die Spinner, die da im Gremium sitzen und versuchen, ihr Geld zu beschützen. Ja. Ja, und dann am Ende, also ist es so, am Anfang dachte ich mir so, was soll das? Natürlich hat er richtig gehandelt und am Ende kommt raus, ja, hat er auch. Er hat, von Anfang bis Ende hat er auch richtig gehandelt. Ja. Und dann frage ich mich ja so, what's the point? So, was ist denn dieser Film? Ja. Und klar, geht natürlich um ein Porträt wahrscheinlich eines Helden, aber auch das gibt es nicht, denn man merkt in diesem Film schon nach kürzester Zeit, dass das Material nicht ausreicht. Der hat übrigens, der hat eine Laufzeit von 90 Minuten. Und davon sind, wie gesagt, vielleicht 20 Minuten eben diese Geschichte dieser Verhandlung. Dann kriegst du 15 Rückblenden aus verschiedenen Perspektiven und aus verschiedenen Sichtweisen auf diesen Absturz. Man sieht den insgesamt 3-mal. Und dann gibt es zwischendurch noch weitere Flashbacks zu einem jungen Captain Sullenberger, der als Junge das Fliegen lernt mit seinem damaligen Fluglehrer und wo man so ein bisschen dann vielleicht den Einblick kriegen soll in seinen Charakter, was aber auch nicht passiert. Dann gibt es Szenen mit Captain Sully und seiner Frau und seine Frau macht sich auch Sorgen und irgendwie haben sie auch finanzielle Probleme, was einfach mal so reingeworfen wird als Konflikt in den Film, aber dann auch nie aufgelöst oder irgendwie weiter drüber geredet. Irgendwann gibt es so die Szene, sie haben auch noch finanzielle Probleme. Wow. Zwischendurch Tom Hanks, der viel joggt, viel traurig rumguckt, dann auch noch viel Traumszenen hat, indem er ein Flugzeug sieht, was so ein bisschen 9-11-mäßig einfach über der Stadt abstürzt und in ein Haus fliegt, was auch vollkommen unnötig und pietätlos ist, meiner Meinung nach. Das Beste an dem Film ist, das Zweitbeste an dem Film ist der Schnauzer von Tom Hanks und das Beste an dem Film ist der Schnauzer von Aaron Eckhart, seinem Co-Piloten. Also zwei Schnurrbärte gegen die Welt, herrlich, das sieht so Panne aus, das ist für mich eigentlich, geht der Film fast als Comedy durch, weil die einfach so kacke geil aussehen. Aber ja, also das ist wirklich, keine Ahnung.
Weiß interessantere
nicht, da guck ich Film. Ich will lieber Horst Lukas Diesel, der Steinschmeißer von Mooswald West 2022, eher rein, glaube ich, als mir noch Massali
anzugucken. Ja, ich glaube, wahrscheinlich wäre der interessantere Film gewesen. Einfach ein Film über die Machenschaften von, weiß ich nicht, irgendwelchen riesigen Versicherungen.
Ja.
Und deren fragwürdig, also moralisch fragwürdiges Handeln. Genau. Wenn es darum geht, einfach irgendwie Geld zu behalten. So. Und wahrscheinlich und, weniger der Aufhänger dieser Notwasserung. Obwohl, aber klar, das ist natürlich das geilere Event. Es macht natürlich mehr her, wenn ich im Film natürlich ein Flugzeug auf Wasser landen kann.
Obwohl da auch die Frage ist, wie aufgebauscht das dann für den Film ist, weil das nach einer Notlandung immer erstmal irgendein Gremium prüft, was da los ist. Das ist halt auch gang und gäbe.
Ja, so, Clint Eastwood wünscht sich vielleicht eine einfachere Welt, in der sowas, wo einfach solche Fragen nicht gestellt werden, wo ein Held noch ein Held sein darf, wo ich ein Scharfschütze 150 Leute erschießen kann und er ist einfach ein Held und gut ist. Das ist schon so, es ist und, wirklich ein bisschen simpel, ja.
Es ist wirklich simpel, aber ich muss schon sagen, dass eben war halt der interessante Aspekt an diesem Film, eben diese Machenschaften dieser Versicherung, das war da auch drin, jetzt nicht besonders konsequent, aber es war da drin und das war auch gut. Und wie sie das gestaged haben und filmisch umgesetzt haben, diesen Absturz, das war natürlich top gemacht auch. Da muss ich auch jetzt nicht irgendwie so tun, als wäre das alles der größte Kack gewesen. Das Problem ist halt nur, dass halt die letzte Konsequenz für mich fehlt, dass es eigentlich im Endeffekt, wenn man drüber nachgeht, um nichts geht, außer eben diesem amerikanischen Helden nochmal gebührend zu salutieren, wie es halt Clint Eastwood jetzt einfach gerne macht, seitdem er ein alter weißer Rentner ist, der Trump wählt. Und da muss ich sagen, das muss ich nicht mehr unterstützen. Und ich würde jetzt, ja, was gebe ich dafür? Keine Ahnung, 4 von 10 oder so ist eigentlich Banane, weil der Film war für mich einfach überhaupt nichts. Keine Ahnung. Ich denke mal, auch ihr würdet den jetzt dann nicht mehr gucken.
Nein, danke. Also ich sag mal so, jedes Biopic, was ich nicht gesehen habe, ist ein gutes Biopic. Insofern, dass ich es nicht gesehen habe. Ich werde einen Teufel tun, mir diesen Film anzugucken.
Ja, gut. Alles klar. Was ist eure Meinung zu Sully? Habt ihr ihn gesehen? Was solltet ihr sagen? Oscars für alle? Oder doch lieber ab in die Biopic-Tonne zu Unbroken oder was weiß ich? Schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst diese Woche oder dieses Jahr, kann man ja sogar noch sagen, popkulturell und anderweitig bewegt?
Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob?
Wir haben viel über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ich habe 2 Sachen mitgebracht. Zum einen habe ich mal wieder Interstellar geguckt, zum zweiten Mal, nachdem wir ihn ja damals in Pancast 29 besprochen haben. Und ich möchte nur noch mal sagen, man unterschätzt den ein bisschen, beziehungsweise ich habe den unterschätzt. Ich hatte wirklich nur noch im Kopf, das Ende war kacke, das Ende war kacke, das Ende war kacke. Aber der Film, der kann wirklich was, der ist wirklich gut und ich war wieder richtig drin auf dieser Reise und es ist definitiv einer der besten Science-Fiction-Filme dieses Jahrzehnts, würde ich schon sagen. Dem sollte man nochmal eine zweite Chance geben. Wenn ihr da so dachtet wie ich und irgendwie negativ wart, dann guckt ihr nochmal, der hat wirklich was auf dem Kasten.
Ja, das ich weiß nicht, ob ich das nochmal erleben will, so sehr zu heulen wie in dieser Szene, wo Ding so sich Briefe, da.
Diese Videonachrichten, da habe ich auch wieder total angefangen zu heulen.
Ja. Aber das ist gut, dass du es nochmal sagst, weil mir geht es nämlich ähnlich. Das Ende ist, ich habe eigentlich nur das Ende im Kopf. Und das gefiel mir nicht.
Ja, genau so war es nämlich bei mir auch. Ja, das zweite, ich habe angefangen, den kleinen und extrem unbekannten Podcast Serial zu hören. ist natürlich einer der bekanntesten, erfolgreichen Podcasts aller Zeiten. Ja, in Serial wird halt ein wahrer Kriminalfall aufgerollt, chronologisch erzählt. Wer davon noch nie gehört hat, ich muss sagen, ist ein Knaller. Richtig gut gemacht. Ich habe es mir zum Joggen mal angemacht, dann direkt 2 extra Runden gedreht, nur einfach, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Ich bin jetzt Folge 8. Werde sicherlich in den kommenden Wochen durchhören. Serial ist wirklich eine gute Sache, auch wenn es jetzt nicht der Geheimtipp des Jahres ist.
Hat ja so ein bisschen auch den Podcast an sich so ein bisschen mehr ins Mainstream gerückt, eigenhändig,
ja,
ne?
Ja, schon, ja.
Jo. Aber das hatte ich auch irgendwann mal vor, mir nochmal anzuhören.
Nee,
das lohnt sich. Ich habe nur eine sehr kleine Sache, herrlich, aber bescheuert, eine App gestern Abend frisch kennengelernt, Haiku Jam. Da kann man mit irgendwelchen Leuten, die meisten sind Inder, zusammen Haikus schreiben. Jeder immer eine Zeile und dann hat man einen fertigen Haiku. Und das ist völlig dumm, aber es entstehen dann auch vielleicht mal ein schöner oder so. Manche Leute haben poetischen Anspruch, manche eher so gar nicht. Es ist irgendwie, weil ich weiß es nicht, aber es hat mir Spaß bereitet.
Klingt super.
Haiku Jam.
Von mir gibt es mal wieder ein Neues aus der Lebensmittelabteilung. Ich stand bei Rewe und Abteilung Konserven und Eingemachtes und dachte mir, ich möchte kurz euch mitnehmen auf eine Reise in meine Kindheit. Ich erinnere mich daran, dass wenn ich früher einkaufen war mit meiner Mutter bei Kaisers, da standen immer diese riesigen Holzfässer drin mit sauren Gurken. Wenn ihr euch daran noch erinnert, die hast du aus dem Holzfass rausgefischt und dann irgendwie so ein Plastikding gepackt oder eine Tüte. Und wo sind die hin? So, hat es die deutsche Hygienevorschrift zerstört für den kleinen Mann? Ich weiß es nicht. Und ich habe mich gefragt, wo sind sie hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, vorzugehen. Ich halte dich fest. Das war gut. Ja, gut, lass mich. Auf jeden Fall zurück zu den Gurken. Und ich dachte, mir gibt's sie vielleicht gar nicht mehr, weil es gibt natürlich Gewürzgurken noch und nöcher, ne? In mannigfaltigen Ausführungen und verschiedenen Gläsern, alle irgendwie aus dem Spreewald. Man wartet sich eigentlich, okay, gut, gibt's nur da. Aber dann habe ich sie gefunden, das, was ich wollte, Objekt meiner Begierde, Spreewälder Salzdill-Gurken im naturtrüben Aufguss. Das sind sie, es gibt sie noch, aber halt im wunderbar. Glas, nicht mehr in Holzfässern. Da natürlich direkt zugeschlagen und ein Stück Kindheit kosten, das habe ich mir selbst realisiert. Des Weiteren natürlich, wo wir bei deutschen Gurken sind, mein Highlight der Woche, auf jeden Fall alter Rentner in Kiel, hat Panzer im Keller, die von der Bundeswehr erstmal abgeholt werden müssen, weil die irgendwie noch kriegstauglich sind, weil die nicht entmilitarisiert wurden. Da musste ich auf jeden Fall drüber lachen. Ich frage mich, wie hat er die da unbemerkt hingeschafft? Und B, wie ist das dann rausgekommen? Also das ist ja, er muss es ja jahrelang gut verschleiert zu haben, irgendwie da so eine fette Flak und einen Panzer im fucking Haus zu haben.
Das ist schon echt verrückt.
Was ist da los?
Das ist schon, da ist einiges ziemlich unklar an dieser News Story auf jeden Fall. So, erstens, warum hat er einen Panzer im Keller? Wie hat er den da hinbekommen? Wo hat er den her?
Ja.
Wie ist das aufgefallen? Was hatte er damit vor? In was für einer Welt leben wir? Was ist der Sinn des Lebens? Irgendwie, ich weiß es nicht. Vielleicht ein Flakgeschütz.
Ja, ich denke, die Antwort auf alles ist Rentner aus Kiel. Ja, vielleicht ist das ein bisschen die Antwort des Rätsels.
Na, mein Tipp wäre ja, wie er das hingekriegt hat, Schraub und Klau. Ne? Also so nach und nach immer so vom Deutschen Panzermuseum in Munster einfach mal hingehen und immer so ein Teil mitnehmen. So wie mit dem Witz, mit dem Holzfäller und der Aktentasche. Ja, und dann so nach und nach
im Keller. Wenn der ganze Panzer weg ist.
Es gibt ja auch so eine A-Team-Folge, wo sie eingesperrt sind und dann das Auto auseinanderbauen und im Sand verbuddeln und dann so die Bösewichter so verarschen. Ich glaube, er hat das auch so gemacht. Nach und nach, Stück für Stück, seine 45 Teile gesammelt. Und dann, fertig. Fertig war das
Ding. Es gab ja tatsächlich mal, das fällt mir jetzt erst wieder ein, vor auch mehreren Jahren oder so, irgendwo in Japan oder China oder so, da hat irgend so ein Typ, der in so einer Motorradfirma gearbeitet hat, genau das gemacht. Nämlich ein komplettes Motorrad in Einzelteilen da immer rausgeschmuggelt und das dann zu Hause zusammengebaut und wurde dann 2 Wochen, nachdem er fertig war, aber geblitzt und deswegen ist es rausgekommen. Und dann musste er es wieder abgeben. Das war dann über Jahrzehnte halt dieses Motorrad Stück für Stück abgetragen.
Es ist einem wirklich nichts mehr erlaubt heutzutage, muss man so sagen.
Nee. Ja, aber herrliche Geschichten. Auch danke für die Gurken-Story. Können wir fast überlegen, vielleicht noch die Peng Shui-Melodie. Die
vielleicht,
ja, ein Tipp für ein besseres Leben. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, das war's von uns diese It's Woche. Wir hören uns wieder in Pankers 134. Wir werden den Neo-Western Hell or High Water besprechen mit Chris Pine und Jeff Bridges. Der Rest steht noch nicht ganz sicher fest.
Lass mal diesen L machen, der soll richtig gut sein.
Ja, der kommt 2 Wochen später, der kommt Anfang Februar, steht auch schon auf der Liste. Jetzt muss ich noch irgendwelche Sachen runterrattern. Wir sind auf Facebook, facebook.com/derpencast. Wir sind auf Twitter, @derpencast. Wir haben E-Mail, podcast@drpeng.de. Und wir haben Patreon, patreon.com/derpencast. der Pencast. Wenn ihr also Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann macht es doch auf einem von diesen eben genannten Kanälen. Wir freuen uns, wir lesen und
finanziellem Kanal.
Ja, Patreon ist der finanzielle Kanal. Ja, wir lesen und diskutieren eure Meinung auch gerne im Cast. Und ja, ich würde sagen, jawohl, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja. Ciao. Und vielleicht können wir es hier noch sagen, der nächste Off-Duty ist wieder 3 Jacken, 1 Elfer, oder?
Richtig, ja. Die Bundesliga ist das in der Winterpause. An. Wir aber auf gar keinen Fall. Bei uns geht's immer weiter. Der Ball kommt wieder ins Rollen oder hat nie angehalten, würde ich fast sagen. Manche Zuhörer rollen mit den Augen, alle anderen können sich freuen. Es ist wieder Anpfiff.
Und wir haben ja auch im ersten 3 Jacken, 1 Elfer schon bewiesen, dass wir wirklich Experten auf dem Gebiet sind. Ich möchte nochmal an meine Tipps erinnern. Meine Geheimtipps der Saison, Schalke und Wolfsburg, haben sich beide bestätigt.
Sehr gut. Dazu ja, mehr.
Sehr herrlich. Da freue ich mich auch schon drauf. Der kommt hoffentlich nächste Woche oder sonst die Woche drauf. Ja, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Adieu.